heute. Ja. Aber das ist auch schön. Das ist verheißungsvoll für den Nachwuchs. Ja, der Klaus-Dieter hatte ja schon einen Text vorgelesen aus dem Philipperbrief. Und ja, das ist auch sehr stark mit dem Paulus zu tun hatte. Paulus befindet sich in dem Moment, wo er diesen Brief schreibt, im Gefängnis. Und er ist ein bisschen Seelsorger auch der Gemeinde, dieser Gemeinde. Er half sie zu gründen. Und es war auch die erste Gemeinde überhaupt in Europa. Lydia zum Beispiel kam dort zum Glauben und diese Gemeinde hatte Gemeindewachstum erlebt. Und ja, wie das so ist, wenn eine Gemeinde länger da ist, wenn eine Gemeinde wächst, dann muss sie auch strukturiert werden. Das war auch hier der Fall. Das heißt, es gab Älteste, es gab Diakone und ja, man sieht dann sehr schnell, dass es auch Probleme gab in dieser Gemeinde. Und proportional ist das natürlich immer wieder auch leichter der Fall, wo eine größere Gruppe von Menschen zusammen ist, wo eine Gemeinde wächst, ist auch das Potenzial für mehr Probleme. Einfach, weil mehr Menschen auch dort sind. Und solche Probleme gibt es eigentlich überall in allen Gemeinden, egal wo sie auf der Welt sind. Das Hauptproblem hier war, dass keine Einmütigkeit mehr da war. Und auch das ist eine Problematik, die wir in vielen Bereichen, in vielen Gemeinden haben. Egal, ob sie jetzt groß sind, die Gemeinden, oder klein sind. Und ja, sie waren nicht mehr einmütig, sie waren nicht mehr gleichgesinnt, sondern es gab Zank, aber Zank ist eigentlich nur immer ein Symptom. Und ja, darunter verbergen sich unterschiedlichste Wurzeln. Nicht heute erst ist das ein Phänomen, oder ein Phänomen kommt das vor in Gemeinden, sondern auch Paulus ringt in dieser Gemeinde bereits, die er selber gegründet hat, wo er selber einen großen Einfluss hatte, ringt er bereits in dieser Gemeinde darum. In anderen Ländern gibt es oft Probleme, weil sie von außen kommen. Gemeinden setzen sich auseinander mit Verfolgung, mit vielen Dingen, also eher Probleme von außen. In unseren Gemeinden, in den westlichen Ländern, kommen diese Probleme eher von innen, in vielen Bereichen. Und das kann eine ganz große Gefahr werden für eine Gemeinde. Aus meiner Erfahrung, wo ja, solche Probleme in Gemeinden kommen, wenn sie nicht mehr einmütig sind. Gemeinden setzen sich ja zusammen, letzten Endes aus einzelnen Familien, aus einzelnen Personen, aus Ehen und so weiter. Aber letzten Endes verbirgen sich immer Einzelpersonen dahinter. Und meine Lebenserfahrung ist, sehr oft ist Einmütigkeit in Gefahr oder Gleichgesinntheit in Gefahr, wenn wir unter Stress sind. Stress führt dazu, dass wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollten. Und davon gibt es sehr viel in unserer Gegend. Es kann dazu führen auch, dass wir zu viel Arbeit haben und aufgrund der vielen Arbeit nicht mehr innerlich zur Ruhe kommen. Und dann verhalten wir uns in einer Weise, wie wir uns eigentlich nicht verhalten wollten. Es kann auch sein, dass wir zu wenig Arbeit haben. Und wenn Menschen zu wenig Arbeit haben oder zu wenig herausgefordert werden, dann haben sie die Tendenz, nur noch um sich selbst zu kreisen. Auch das kann zu unguten Entwicklungen führen. Und letzten Endes kann ein Mangel an Gleichgesinntheit auch daher kommen, dass überhaupt kein Ziel da ist. Wenn kein Ziel in einer Gemeinde da ist, dann oder kein Ziel in meinem Leben, dann werde ich unzufrieden. Und dann wird auch eine Gemeinde unzufrieden. Und deshalb ist es wichtig, auch immer wieder deutlich zu machen, was vereint uns, was ist unser Ziel, wo wollen wir hin. Vielleicht zuletzt auch noch, man könnte bestimmt noch einiges mehr darüber sagen, aber zuletzt auch noch der Mangel, des Bewusstseins, dass wir alle verschiedene Persönlichkeiten sind. Und dass wir bereit sind, das zu akzeptieren, dass wir verschiedene Persönlichkeiten sind. Manchmal reicht es nicht, dass wir da einfach die Decke drüber decken und dann nicht Dinge offen ansprechen. Aber trotzdem muss erstmal klar sein, wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten und das mit allen Stärken und Schwächen. Keine Einheit war dort, nicht gleichgesinnt. Wichtig ist, festzuhalten, nicht gleichgesinnt heißt nicht gleicher Meinung zu sein. Ich kenne nicht wenige Gemeinden, ich bin selbst in so einer aufgewachsen, wo man meinte, Gleichgesinntheit heißt eine Meinung. Dass alle eine Meinung haben und meistens ist das die Meinung der Leitung. Das ist nicht damit gemeint. Das würde Vielfalt einfach ersticken. Sondern es geht darum, gleich gesinnt zu sein. Das ist der Punkt, um den es Paulus hier geht. Und die Frage ist, wie kann sich das verändern? Wir haben das eine Lied schon gesungen, was sehr passend dafür ist. Und Klaus-Dieter hatte das auch unterstrichen. Zuerst einmal, dass etwas nach innen hin geschieht. Dass ich weiß, Jesus ist der Herr. Nicht ich bin der Herr, niemand in der Gemeinde ist der Herr, Jesus ist der Herr. Das ist ganz wichtig. Damit ist schon mal eine Vorrangstellung abgeklärt. Das zweite ist auch, dass ich mich liebevoll verhalte anderen gegenüber. Ich kann etwas kritisieren, ich kann mit jemandem sprechen, aber wenn der andere für mich nur noch eine Sache wird und dahinter kein Mensch mehr ist, das ist ein Problem. Dann erhebe ich mich über eine andere Person. Und wichtig ist auch, dass wir ein Ziel haben. Und das erste Ziel muss sein, dass wir Jesus verkündigen mit allen Mitteln, dass wir anderen weitergeben, was Jesus uns bedeutet. Sonst ist so eine Gruppe, wie gesagt, einfach ziellos. Trennung oder nicht gleichgesinnt sein, kann überwunden werden. Es kann überwunden werden, weil wir einmal einen großen Alliierten haben. Die Bibel macht deutlich, dass dies der Heilige Geist ist. Jeder Mensch, der Jesus in seinem Leben aufgenommen hat, hat diesen Heiligen Geist. Wir können uns dann gewöhnen an den Heiligen Geist, aber wenn ich drüber nachdenke, ist das echt Power. Wenn ich drüber nachdenke, dass Gott selbst in mir Sitz hat, dass Gott selbst mich führt, mich leitet. Das muss mir helfen in Situationen, die mir Angst machen. Und das muss mir helfen in Situationen, wo ich keinen Rat weiß, auch wenn ich mit anderen spreche. Der Heilige Geist möchte mich führen, möchte mich leiten. Und das ist ein ganz tolles Wissen. Das zweite ist, dass wir uns alle in Demut miteinander verhalten. Und das dritte ist der Respekt dem anderen gegenüber. Die Bibel sagt, der Heilige Geist begehrt und eifert. Wohin begehrt und eifert er? Er begehrt und eifert in die Richtung, dass wir gleich gesinnt sind. Wie gesagt, nicht gleich geschaltet sind, sondern gleich gesinnt sind. Was wäre eine Gemeinde, wenn wir alle gleich denken würden? Durch die Vielfalt ist es möglich, unterschiedlichste Menschen zu erreichen, die der Einzelne in seiner Art oft gar nicht erreichen könnte. Einfach, weil er gar nicht die Leute anspricht. Aber durch die Vielfalt ist das möglich. Aber Vielfalt ist auch ein Sprengstoff. Und wenn nicht alle daran arbeiten, das zu kontrollieren, wird es einfach schwierig. Der Heilige Geist begehrt und eifert in Richtung, dass wir einer Gesinnung sind. Der Gegenspieler Gottes, Satan, hat damit überhaupt nichts im Sinn. Die Bibel sagt, er ist ein Lügner. Die Bibel macht deutlich, dass er Zwietracht liebt. Und dass er derjenige ist, der für Verwirrung sorgt und der für Zwietracht sorgt. Und das ist sein ganzes Ding. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt darauf und achtet darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Das ist wichtig. dass wir wissen, dass Satan genau entgegengesetzt handelt und immer wieder alles tut, dass wir als Gemeinde durcheinander kommen. Und dann prägt Zank und nicht Einmütigkeit das Leben einer Gemeinde. Ich glaube, wo Zank und Mangel an Einmütigkeit in einer Gemeinde ist, ich denke, dass das immer geistliche Ursachen hat. Und dass es wichtig ist, dass man dem nachgeht, woran das liegt. Das fängt schon in unserem Leben mit kleinen Kindern an. Das setzt sich fort in der Schule. Wenn man kleine Kinder beobachtet, man fragt sich, wer hat denen das beigebracht? Ja, die kommen von selbst drauf, das ihre zu sehen. Und nicht auf den anderen zu schauen. Man muss kleine Kinder richtig trimmen in einer bestimmten Phase ihres Lebens, dass sie auch den anderen sehen. Wie wäre das, wenn du dein Spielzeug auch mal deinem Bruder gibst oder deiner Schwester? Das müssen die erst kapieren und man muss ihnen das richtig beibringen, sonst machen die das nicht von selbst. Ich habe das selten erlebt bei 5 Kindern, dass die von selbst drauf kommen. Ist ja viel besser, wenn man Spielzeug für sich hat. Hat viele Vorteile. Und wenn man das vom anderen auch noch für sich hat, hat es noch mehr Vorteile. Und dann setze ich das fort an unserem Arbeitsplatz, in der Politik und in der Ehe und natürlich auch in der Gemeinde. Und was steht dahinter? Immer wieder das Ich. Die Bibel nennt das auch, dass diese Kraft die Sünde ist in unserem Leben. Und das andere ist, was Paulus erreichen möchte, er möchte, dass wir das überwinden. Und er sagt, eins der Mittel, das zu überwinden, ist Demut. Wenn ich mal in einer Schulklasse fragen würde, was Demut heißt, ich glaube, mich würden viele Schüler mit großen Augen angucken. Möglicherweise haben sie das Wort überhaupt nicht mehr gehört. Oder sie verbinden alle möglichen Dinge damit. Auf jeden Fall steht ein Ich im Mittelpunkt. Und dieses Ich möchte ständig regieren. Man kann das auch als Stolz bezeichnen. Das gibt es auch bei Christen. Es gab eine Phase in meiner Jugendarbeit, da wollte ich unbedingt, da war noch so ein anderer Platzhirsch am Ort, so würde ich das nennen, außer mir. Das habe ich nur nicht so gesehen damals. Da kam es noch darauf an, wie hätte ich mir gar nicht zugetraut. Ich wollte ja auch ein guter Christ sein. Und plötzlich hat Gott mir gezeigt, dass ich so richtiges Platzhirschdenken hatte. Und dann war noch ein anderer, der hatte auch eine Jugendarbeit, eine gute Jugendarbeit, in manchen Dingen sogar besser als unsere. Und Gott machte mir klar, dass mich das störte. Vorher war ich so der Platzhirsch und unsere Gruppe war diejenige, die die beste Arbeit für den Herrn tat. Was für eine tolle Beschreibung, ne? Die beste Arbeit für Jesus. Und eigentlich kommt es ja darauf an, dass wir alle gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Und dann hatte der auch noch eine andere Persönlichkeit wie ich, also das war ganz schwierig. Aber über die Jahre habe ich gelernt. Habe gelernt, Buße darüber zu tun. Habe gelernt, mich vor Gott dafür zu beugen, für diese Haltung. Und zu schätzen auch, was diese andere Person tat. Und auch zu sehen, wie schlecht das war, diese Gedanken zu haben. Das Gegenteil von Demut kannst du jeden Morgen feststellen, wenn du aufwachst. Bei meiner Frau dauert das etwas länger, bis ihr Gehirn morgens in Gang kommt. Mein Gehirn ist schon immer voll im Gange. Ich brauche nur aufstehen, dann ist das schon voll am Arbeiten. Was das produziert, ist noch was anderes. Aber es ist schon voll da. Und und ich glaube, jeder, der morgens aufwacht, ich weiß, bei euch war das anders heute Morgen, aber da ist sofort eben der Gedanke, ich hätte eigentlich noch lieber länger geschlafen oder ich jetzt nicht dem anderen gegenüber, sondern man ist total auf sich, was mache ich heute und wie komme ich aus diesem Bett raus und erst mit dem rechten Fuß und mit dem linken Fuß und man ist so ziemlich muffelig morgens. Ich weiß kaum Leute, die so mit dem Strahlen aus ihrem Bett aufstehen und sagen, oh, toll. So, oben, mach doch mal vor, wie würde man das machen? Okay. Da merkt man sehr deutlich die Ich-Bezogenheit. Jeden Morgen fängt das an. Wir sind alle geprägt durch unseren Zeitgeist. In der Antike war Demut sogar voll verachtet. Es wurde gesehen als ein Kriechen vor Menschen. Und das war überhaupt keine Tugend in der damaligen Zeit. Und erst durch Christus wurde Demut zu einem erstrebenswerten Ziel. Dadurch erst hat sich diese Einstellung verändert. Aber die ganze Prägung heute geht interessanterweise mit der Abnahme auch des Wissens um das Christentum wieder in eine ganz andere Richtung. Der Mensch, der Humanismus dominiert. Der Mensch wird geradezu verherrlicht in unserer heutigen Zeit. Wir haben eine Art Körperkult, wir haben einen Jugendkult. Und ich denke daran, einer der früheren deutschen bekannten Stuntmänner, Armin Dahl, er wurde einmal gefragt, wie er das Ganze denn so als Stuntman, hauptamtlich als Beruf in seinem ganzen Leben, wie er das so gemacht hat. Er sagt, ganz wichtig ist, dass man so ein bisschen Ehrfurcht vor dem da oben hat, aber dann klappt das schon. In seinem ganzen Leben hat er sich 4-mal Wirbel gebrochen, er war 28 Mal im Krankenhaus, eigentlich hätte er tot sein können. Aber er meinte, ein bisschen Ehrfurcht vor dem da oben. Und da ist kein Dank an Gott, dass er ihn bewahrt hat. Ich lese, wenn es um Krebs geht, dann höre ich etwas genauer hin heute immer wieder. Und mir fällt eins auf. Wenn ein Mensch vom Krebs geheilt wird oder momentan keine Krebserkrankung mehr hat, dann gibt es immer eine ganz besondere Redewendung, die wir in unseren Massenmedien finden. Es heißt meistens, er hat den Krebs oder er oder sie hat den Krebs besiegt. Mir läuft es einmal ziemlich kalt über den Rücken rüber. Ein Mensch kann Gott dankbar sein, dass er keinen Krebs mehr hat. Aber er, sie hat den Krebs besiegt. Wie weit entfernt das von Demut ist. Vorher ein Mensch ganz klein, völlig ausgeliefert einer mächtigen Krankheit. Und jetzt, er oder sie hat den Krebs besiegt. Ich finde es sehr vermessen. Wir haben Superstars, die vergöttert werden fast in der heutigen Zeit. Und ich erinnere mich daran, dass Boris Becker mit 17 Jahren, als er seinen ersten Sieg in Wimbledon hatte, sagte, ich bin jetzt bekannter als Jesus Christus. Mit 17 Jahren sagt das ein Tennisstar. Ja, das ist weit entfernt von Demut. Es ist eine Art Vermessenheit. Wie anders war Jesus? Geboren in einem Stall, gewickelt in einer Krippe, wenn man will, obdachlos in diesem Moment, in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, als Jugendlicher die altmodische Entscheidung getroffen, seinen Eltern untertan sein zu wollen oder gehorsam sein zu wollen. Aber wegen seines einfachen Wesens bei den Menschen beliebt, dann in seinem geistlichen und hauptamtlichen Dienst ein Wanderprediger, keine feste bleibende Stätte und immer, wenn er auf dem Höhepunkt seines Dienstes war, mittlerweile konnte er sich an Tausende von Menschen wenden, zog er sich zurück auf einen Berg oder zog sich zurück in die Wüste. Auf dem Höhepunkt seines Bekanntheitsgrades ritt er in die Hauptstadt ein, nicht auf einem Riesenpferd, was einen Eindruck gemacht hätte, nein, sondern auf einem Lasttier, einem Esel. Er ließ sich widerstandslos gefangen nehmen, auspeitschen, schlagen, anspucken, und hat am Kreuz noch denen vergeben, die ihn dort als Unschuldigen hinbrachten. Und dieser Jesus sagt selbst in einem der Evangelien, Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ja, von innen heraus, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Kannst du dir vorstellen, dass das ein Geheimnis sein kann, dass du innerlich zur Ruhe kommen kannst, wenn du versuchst, Demut zu lernen oder in Demut in deinem Leben oder Demut nachzufolgen? Paulus sagt, ich habe dem Herrn mit aller Demut gedient. Das war für Paulus wichtig, dass er das sagen konnte. Ich habe dem Herrn mit aller Demut gedient. Der Prophet Micha bringt es auf diesen Nenner. Er sagt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das ist, was Gott von dir fordert. Wo Menschen Gott fürchten, werden sie demütig. Das Gegenteil davon ist Stolz. Und Stolz beinhaltet, keine Gottesfurcht zu haben, sondern zu meinen, man könnte alles selber machen. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut, wie dort Demut definiert ist. Und dort steht, Demut ist die Gesinnung eines Dienenden. Und ich denke, das ist sehr gut ausgedrückt. Das verbirgt sich dahinter, dass ja, ich dienen möchte, dass ich die innere Haltung habe, zu dienen. Und das ist nicht so einfach. Und ich habe das erst in meinem Leben lernen müssen, dass das eine große Erfüllung sein kann, wenn ich sage, ich möchte dienen. Manche Menschen verwechseln das mit einem völlig profillosen, leise tretenden Christen, der nirgendwo möglichst auffällt. Aber wie haben wir das eben gesungen? Jesus gleichzeitig, Löwe und Lamm. Es hat nichts damit zu tun, dass du deine Persönlichkeit irgendwo an der Garderobe abgibst und irgendwo überhaupt nicht mehr deine Meinung äußerst. Das hat mit Demut überhaupt nichts zu tun. Sondern Demut heißt, einfach nur, egal was du tust, ob als Löwe, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, oder als Lamm, dass du die innere Haltung hast, ich möchte dienen, zuerst Gott. Und dann, dass du sagst, ich möchte anderen dienen. Das, was ich tue, soll einen Zweck haben. Es soll anderen dienen. Und sei sicher, dass es nicht dir dient. Es kann auch manchmal sein, dass ich was verkappe und dahinter steht eigentlich nur, dass es mir dienen soll. Das wird Gott nicht segnen. In 1. Petrus 5, ab Vers 5 steht, desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Und dann heißt es, alle, aber miteinander, haltet fest an der Demut. Und dann sagt Petrus, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Gott hat ein Problem damit, wenn Menschen hochmütig werden. Das heißt, Hochmut heißt, wenn ich nicht mehr eine dienende Haltung habe, wenn ich über anderen stehen will. Das ist etwas, was so sehr gegen Gottes Geist geht, da zieht er sich zurück. Da schränke ich Gottes Geist ein. Und dann heißt es, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und dazu möchte ich dich heute Morgen ermutigen, dass du glauben kannst, dass das ein guter Weg ist. Ein guter Weg ist, anderen dienen zu wollen. Ich denke, Demut ist auch ein Zeichen des Glaubens. Du siehst oft überhaupt keinen Erfolg. Das ist einfach ein Akt des Glaubens, dass du glaubst, dass Gott dir Gnade gibt, einfach weil du diesen Weg gehst. Es ist nicht der Weg, der äußerlich riesig profiliert. Aber Gott wird dir zur richtigen Zeit Recht verschaffen. David drückt es so aus. Und David hat manches erlebt in seinem Leben. David sagt, wenn du mich demütigst, dann machst du mich groß. Das heißt, David hat Gott sogar eingeladen, ihn zu demütigen. Würdest du das tun? Demut hat oft einen hohen Preis. Auch die Psalmen reden sehr viel von Demut. Wir finden manches davon auch in dem längsten Psalm der Bibel, im Psalm 119, zum Beispiel im Vers 67, da sagt der Psalmschreiber: Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Aber jetzt halte ich dein Wort. Würdest du dich darüber freuen, dass Gott dich, deinen Hochmut dämpft, dass Gott dich demütigt? Wäre das ein Grund zur Freude bei dir? Oder ein paar Verse weiter sagt der Psalmschreiber: Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast. Warum? Jetzt lerne ich deine Gebote. Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als viel tausend Stück Gold und Silber. Der Schreiber hat erkannt, das Wichtigste ist, dass ich in Gottes Willen bin. Das Wichtigste ist, dass ich diene. Was ist das praktische Umfeld für Demut? Das praktische Umfeld für Demut ist dein Nächster, der andere. Und dass du einfach auf den anderen schaust, wie du das umsetzen kannst. Paulus sagt es im Römerbrief: Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich und einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Ich kenne Menschen, die sehr stark sind in ihrer Persönlichkeit, aber ich sehe, dass sie irgendwo dem anderen immer Vorrang geben. Und das ist für mich ein gutes Beispiel dafür, wie es eigentlich aussehen soll, wie Paulus es meint, wie Jesus es meint. Paulus sagt: Niemand suche das Seine, sondern ein jeglicher, was des anderen ist. Oder einer trage des anderen Last, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Demut ist das Gegenteil von Selbsterhöhung. Bei den Philippern gab es viele Menschen, die sehr hochmütig waren. Es waren Juden, die sich rühmten, dass sie das ganze Gesetz Gottes hielten. Also in anderen Worten, die sich rühmten, wie fromm sie waren. Diese Art Hochmut gibt es auch. Und das ist ein ganz großes Problem, denn eigentlich stehen wir vor Gott alle mit leeren Händen. Was haben wir schon vorzuweisen? Was habe ich schon vorzuweisen bei Gott? Und dieser Text spricht mehr von einem Miteinander. Und bei diesem Miteinander ist das Ich auf dem Wege. Meine Erfahrung ist, dass das Ich dann abgebaut wird, wenn ich mich mit Gott und mit seinem Wort beschäftige. Und gerade dann musst du dich mit Gottes Wort beschäftigen, wenn du denkst, du brauchst es am wenigsten. In der Zeit, wo ich am meisten in Hektik bin, wo ich am meisten gefordert werde, sollte ich am meisten Gottes Wort lesen. Und ich habe mir das immer mehr zur Angewohnheit gemacht, dass ich mir dann die Bibel hole und kurz etwas lese. Und ich sage euch, die Bibel hat unwahrscheinliche Kraft. Ich lese etwas und es verändert mein Denken. Wenn du Gottes Wort liest, es verändert dein Denken. Es ist sprichwörtlich, spricht aus diesen Worten der Bibel ein anderer Geist. Und in dem Moment merke ich, dass ich vorher im Zeitgeist steckte. Ich merke, dass ich vorher im Geist der Hektik steckte, in dem Geist, der nur auf mich gepolt ist. Und wenn ich Gottes Wort lese oder wenn ich mit Gott spreche, wenn ich mit Gott bete, verändere ich mich. Und deshalb ist es wichtig, dass du Gottes Wort liest und dich auf Gottes Wort zurückziehst. Dann wirst du beim wahrsten Sinne des Wortes Geist geprägt und nicht ich geprägt. Und daraus kommt, wie Paulus das im Galaterbrief sagt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit, völlig anders als das, was uns von unserer Umgebung her prägt. Paulus sagt, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, vertraget einer den anderen in der Liebe. In der letzten Zeit habe ich von manchen Ehen gehört, wo sich Ehepaare nach 40 Jahren Ehe noch trennen. Oh, ich denke mir, was für eine Tragik. Da haben Menschen eigentlich nebeneinander hergelebt. Aber ich kann nicht nebeneinander einander leben, wenn ich nicht vorher schon meinen Fokus darauf gerichtet habe, dem anderen zu dienen. Dann wird der andere für mich wichtig. Und deshalb ist so eine Trennung nach so vielen Jahren eigentlich ein Zeichen davon, dass überhaupt keine Fokussierung auf dem anderen stattgefunden hat. Und das ist einfach tragisch. Die Bibel sagt es genau, ich sollte auf das schauen, was des anderen ist und nicht nur auf das, was meins ist. Demut ist geistliche Durchschlagskraft. Und die Frage ist, ob du das im Glauben annehmen kannst. Ob du den Glauben hast, dass es sich lohnt, Demut nachzueifern, anderen zu dienen. Und das geht nur über den Weg des Opfers. Auch, dass ich verzichte, dass der andere für mich in den Fokus kommt. Auch dann, wenn der andere das manchmal gar nicht merkt. Denke einmal nach. Wenn du zurückschaust in dein Leben, welche Menschen haben dich am meisten geprägt? Waren es Menschen, die super begabt waren, die vielleicht super redegewandt waren oder die besonders schlagfertig waren? Was waren es für Menschen? Oder waren es demütige Menschen? Wo heute Muttertag ist, meine Mutter war für mich so eine demütige Person. Und sie wird für mich für immer ein Vorbild sein. In der Prägung meines Lebens, sie war so eine demütige Person. Und dafür bin ich sehr dankbar. Nein, wenn ich zurückschaue, sind es Menschen, die demütig waren, die anderen dienen wollten, die haben mich am meisten beeindruckt, langfristig. Ich war fasziniert als Teenager von redegewandten Menschen. Ich war als Teenager fasziniert von Menschen, die besonders begabt waren auf der Bühne oder egal wo. Aber beeindruckt, geprägt, haben mich demütige Menschen. Einen nachhaltigen Eindruck haben auf mich demütige Menschen hinterlassen. Demut ist geistliche Durchschlagskraft. Und ich wünsche mir, dass dich das heute Morgen ermutigt hat, zu sagen, ja, das möchte ich, so möchte ich werden, das möchte ich tun. Und ich glaube, dass es etwas bringt und ich möchte das tun, auch wenn ich keine sofortigen Ergebnisse sehe. Das wünsche ich euch und wünsche euch damit, dass ihr diese geistliche Durchschlagskraft dann kollektiv auch als Gemeinde habt. Amen.